Willkommen zum SIT Podcast. Heute wieder eine Sonderedition hier in Kooperation mit dem House of Energy und M3 der Managementberatung. In dieser Ausgabe kümmern wir uns um die Wärmewende in der Großstadt und Berlin ist dafür ein ganz besonders komplexes Pflaster.
Genau, wir wollen so ein bisschen rausfinden, ob so Berlin als Hauptstadt, als Großstadt, auch als kleines Labor fungieren kann für diese Wärmewende. Denn was da gelöst wird sozusagen, ist ja immer sozusagen dann auch Maßstab für andere größere Städte und auch vielleicht für kleinere Städte. Und da wollen wir mal gucken, wo das so vorangeht und wo es auch sicherlich in Berlin stockt.
Hier und da kann das ja mal passieren. Und mit uns hier zusammen im Call sind Matthias Trunk, Vorstand, also COO, das heißt dann Chief Operations Officer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der GASAG, ein traditionsreicher Energieversorger hier in Berlin, der bis 2040 CO2-Neutralität anstrebt. Und die GASAG steht für Netze, Quartiere, Innovation und zugleich, aber auch in der Kritik beim Rückbau fossiler Infrastruktur etwas zu langsam vorzugehen. Da können wir nachher drüber sprechen. Aber erstmal vielen Dank, dass du da bist. Hallo Matthias.
Das machen wir sehr gerne. Hallo in die Runde. Ich freue mich.
Sehr schön. Und auch bei uns ist Thomas Groth, Geschäftsführer der Groth-Gruppe, einer der wichtigsten Berliner Projektentwickler mit Quartieren wie dem Maximiliansquartier, über das wir nachher auch nochmal kurz sprechen, verspricht die Groth-Gruppe nachhaltige Energiekonzepte. Aber wir haben natürlich auch zu sprechen über das Thema Transparenz und CO2-Bilanz, die hier und da immer mal für Diskussionen sorgen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo in die Runde. Herzlichen Dank.
Und wieder bei uns auch Professor Dr. Peter Birkner. Hallo Peter, Geschäftsführer des House of Energy, der Think Tank und Impulsgeber der technologische Pfade und die Kapitalfrage der Energiewende in den Mittelpunkt stellt. Du hast den schönen Satz gesagt, Energiewende ist Kapitalwende. Da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf. Längst ein geflügeltes Wort. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Der internationale Gast heute hier aus London. Also sehr schön, aus England. Ja, schön. Hallo Peter.
Hallo zusammen, aber nur zugeschaltet. Und ansonsten herzlichen Dank an Matthias und Thomas, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns dieses wichtige Thema Wärmewende am Beispiel von Berlin und konkreten weiteren Objekten zu diskutieren.
Genau. Und wir haben jetzt uns mal so 5 Themenfelder, eine Handvoll rausgenommen, über die wir sprechen wollen. Das erste ist natürlich, wie eingangs schon gesagt, Berlin als Wendelabor. Was ist da besonders schwer in Berlin und was ist vielleicht auch schon gelöst, was ist noch nicht gelöst? Da wollen wir gleich am Anfang so ein bisschen reinsteigen, dann gehen wir ein Stück tiefer. Der Thomas ist ja aus dem Thema Quartiersentwicklung hier mit dabei. Wie sieht das also jetzt bei den Quartieren aus, wenn jetzt so Projektentwickler wie ihr mit Energieversorgern wie der GASAG zusammenarbeitet? Was macht man da? Was erhofft man voneinander? Was kann man da schaffen? Dann gucken wir wieder ein bisschen, ziehen wir uns wieder ein bisschen raus, gucken uns an, wie Klimaschutz da auch als zum Standortfaktor wird. Das kann ja in beide Richtungen gehen, attraktiv für einen Standort oder weniger attraktiv, wenn der Klimaschutz so oder so gestaltet wird, dass wir uns das mal ein bisschen angucken. Dann das Thema Geschwindigkeit ist immer das Thema, wer bremst, wer bewegt, wer entscheidet da auch in so einem komplexen Szenario, wie es in Berlin ist. Und dann auch das Thema Vertrauen nochmal, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz zentrales Thema bei der Wärmewende. Wir wissen alle, was da in den letzten Regierungen, was da so passiert ist. Und da ist, glaube ich, auch viel Vertrauen verloren gegangen. Wie schafft man das, dass man das wiederherstellt und dann auch erhält, um die Wärmewende da letztlich zum Erfolg zu führen? Und ich will eine kleine Eingangsfrage zum Auflockern vielleicht mal so in die Runde stellen. Vielleicht kann da die beiden Gäste aus Berlin mal darauf antworten. Welche Annahme, Thomas, zur Wärmewende in Berlin hat sich für dich in der letzten Zeit eigentlich als falsch rausgestellt? Man hat ja so ein paar Annahmen, auch persönliche, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, wo man sagt, so und so mache ich das, so und so gehen wir davor. Kannst du da sagen, dass du sagst, da bin ich in der letzten Zeit vielleicht mal ein bisschen ins Nachdenken gekommen, ob das jetzt so richtig ist, wie wir das angehen gerade?
Kann ich gerne. Wir haben 2 Projekte gehabt, einmal in Königs Wusterhausen. Da wollten wir 250 Reihenhäuser bauen. Und das andere, unser großes Projekt in Lichterfelde, mit 2.500 Wohnungen, die wir konkret in der Planung haben. Und da hat uns jetzt diese Wärmewende natürlich voll erwischt. Wir hatten in Lichterfelde die 2.500 Wohnungen mit BHKW geplant. Und das konnten wir dann ja eigentlich komplett in die Tonne schmeißen und mussten komplett neu denken. Und das war zu einem Zeitpunkt, das ist jetzt 2 oder 2.5 Jahre her, da war die Wärmepumpe auch noch nicht so weit gereift, dass man einfach sagen kann, guck mal, ich habe einen Block mit 200 Wohnungen und das mache ich jetzt mal eben mit der Wärmepumpe, ne? Da haben wir 4 Lager zahlen dürfen.
Ja, sehr schön formuliert.
Ja, wirklich. Und inzwischen hat sich die Technik ja ein bisschen erweitert, sodass wir die auch mit der Wärme Pumpe, jetzt auch größere Blöcke tatsächlich machen können. Ich bin mir nachher gespannt, wenn es ins Doing kommt. Wir stecken noch in den Kinderschuhen dort, werden jetzt im nächsten Jahr mit der Planung der konkreten Gebäude anfangen und dann werden wir mal sehen, wie es ausschaut. Ich selbst habe mich mal informiert bei einem Hersteller von Wärmepumpen und was ich da gesehen habe, erschreckt einen dann doch schon, dass wir, wenn wir eben einen größeren Block versorgen wollen, eben eine unglaubliche Menge an Technik reinkriegen.
Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, Thomas, aber jetzt bin ich auch mit dir angefangen und du hast von Wohnungen erzählt. Erzähl nochmal ganz kurz, was macht Groth Immobilien? Was machst du da? Ich habe mir schon mal aufgeschrieben, 2500 Wohneinheiten war das eine größere Projekt. Aber dass du mal ein kleines Gefühl gibst dafür, was du da in Berlin mit deinem Unternehmen oder in dem Unternehmen, für das du tätig bist, was ihr da so auf die Beine gestellt.
Also gestellt haben bis 2022 war das Maximiliumsquartier mit 1000 Wohnungen, Lieder Straße mit 1000 Wohnungen, Mauerpark mit 800 Wohnungen. Oh Gott. Das waren jetzt die größten Projekte. Daneben haben wir noch kleinere gehabt. Und wir haben seit 2012 vor der Brust unser größtes Projekt mit 2500 Wohnungen in Lichterfelde.
Okay.
Da haben wir seit letztem Jahr Baurecht und sind jetzt gerade in der Umsetzung.
Und ihr entwickelt diese Projekte. Was macht ein Projektentwickler klassisch? Also von der Idee bis wohin geht ihr? Bis zur Schlüsselübergabe oder?
Richtig, richtig. Okay. Also in der Regel bis zur Schlüsselübergabe. Bei den ganz großen Projekten sind wir natürlich auf Partnerschaften und auch für Grundstücksverkäufe.
Okay, danke erstmal für das kleine Intro an der Stelle.
Achso, und dann noch etwas. Ich habe noch eine Verwaltungsgesellschaft mit 20.000 Einheiten. Wenn es einmal zum Bestand kommt, habe ich da auch noch ein bisschen was zu sagen.
Okay.
Okay, Esther. Es wohnen schon ein paar Menschen in deiner Sphäre da. Sehr schön.
Okay.
Ja, Matthias, die Frage eigentlich auch an dich. Ihr seid ja auch ein Berliner Unternehmen. Ich gehe davon aus, wir hatten ja so im kurzen Vorgespräch darüber gesprochen, dass Thomas und ich gar nicht so sehr weit auseinandersitzen gerade. Ich bin hier gerade auch in Berlin in der Ecke Kantstraße und du bist auch Berliner Unternehmen. Na, du nicht, aber du führst ein Berliner Unternehmen. Was sind so eure geplatzten Annahmen oder Learnings so in der vergangenen kurzen Zeit, vielleicht Jahr, zwei?
Ja, vielleicht meine ganz persönlichen, wenn man hat es in der Krise gemerkt, als die Preise hochgingen, also der Gaspreiskrise, die auch eine Strompreiskrise war, auch eine Wärmepreiskrise war. Die Preise gingen hoch und Politik musste reagieren, weil die Menschen nicht bereit waren, diese Preise zu zahlen, zum Heizen, für ihren Strombedarf etc. Das ist so das eine Phänomen, was wir beobachten konnten, dass es eben doch relativ schnell an die sozialen Grenzen geht und dass die Bezahlbarkeit teurerer Energien schnell erliegt. Das war so die eine Beobachtung. Die andere ist, jetzt sind wir mit der neuen Bundesregierung gerade dran. Die hat gesagt, sie schafft das Heizungsgesetz ab, also das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, GEG. Wahrscheinlich werden sie es gar nicht machen, aber die Ankündigung allein hat dafür gesorgt, dass Menschen nichts mehr tun. Also wir haben das auch im letzten Jahr mal eine Umfrage gemacht. Was habt ihr denn vor? Wo wollt ihr investieren? Und die Antwort ist kurz und gut, gar nicht.
Wir warten,
also wir wollen möglichst wenig machen und das führt mich dahin zurück, dass die Menschen gar nicht so eine intrinsische Motivation haben, für den Klimaschutz im eigenen Heim Geld in die Hand zu nehmen, sondern dass der Staat sie dahin bringen muss, wie wir es ja erlebt haben unter der alten Bundesregierung, aber dass auch die Widerstände dann schon groß sind. Also das hat mich so ein bisschen platt gemacht, weil ich gehofft habe, dass es bei allen Menschen, auch wenn das Portemonnaie ein bisschen kleiner ist, durchaus eine Motivation gibt für den Klimaschutz und damit gegen Erderwärmung etc. schon auch seinen persönlichen Beitrag zu leisten.
Da bist du so ein bisschen sozusagen ernüchtert, dass da doch gar nicht so viel Bereitschaft da ist. Ist ja nicht ein bisschen Geld, ein paar. Es sind ja schon Summen, um die es geht, aber auch da sich zu beteiligen. Vielleicht aber, Peter, auch du bist zwar nicht in Berlin, aber gibt es bei dir auch einen Punkt, wo du sagst, beim Thema Wärmewende, wo du auch innerlich eine Wende vielleicht bei inhaltlichen Punkten gemacht hast oder technologisch, wo du vielleicht heute anders denkst als vor ein, zwei Jahren?
Na, ich glaube, vom Prinzip her habe ich ähnliche Erfahrungen, wie Matthias und Thomas gerade geschildert haben. Die Physik der Wärmewende, die ist ziemlich einfach und ziemlich klar. Also wenn man das analysiert und wenn man sagt, was muss man machen, dann kommt man hier sehr schnell auf einen Pfad, den man einschlagen müsste. Wenn man allerdings dann daraus ableitet, Wärmewende ist einfach und Wärmewende ist schnell, dann liegt man also völlig daneben. Insoweit die Erkenntnis, die gewinnt man sehr schnell und die Feststellung, wie schwierig dann alles ist in soziologischer Hinsicht, aber auch in ordnungspolitischer Hinsicht, dann bezüglich Verwaltungs- und Genehmigungsrecht, das ist dann schon ein bisschen frappierend. Und das ist insoweit frappierend, und an der Stelle muss ich da wieder meine Lieblingszahl nennen, wenn ich mal anschaue, wie viel grüne Energien wir in Deutschland momentan im Gesamtenergiesystem haben, also Wärme, Kälte, Verkehr plus Strom, dann kommt da eine Zahl raus, die irgendwo bei 25% liegt, Endenergie. Und wenn man ganz grob sagt, wir haben dann irgendwann mal im Jahr 2000, nicht bei null, sondern mit einer gewissen Startgröße angefangen und das sich dann überlegt, dann kommt man momentan auf eine Umsetzungsgeschwindigkeit, also in Richtung grünes, dekarbonisiertes System, von kleiner 1%. Und wenn ich jetzt bei 25% bin und irgendwann mal auf 100 will, kann man sich dann ausrechnen, wenn wir so weitermachen, wie lange das dauert. Mhm. Also insoweit die Erkenntnis, was ich denn tun muss, die eigentlich sehr klar ist, und dann die Umsetzung. Hier ist eine Riesendiskrepanz. Und wenn wir die nicht in den Griff kriegen mit den Themen, die ihr beide genannt habt, dann wird das nichts mit einer Dekarbonisierung bis Mitte des Jahrhunderts.
Ja. Das bringt uns vielleicht tatsächlich gerade in unser Themenfeld 1, das wir haben, also hier Berlin als Wärmewende-Labor. Es gibt eben Ziele, die erreicht werden sollen und da können wir mal ein bisschen drauf eingehen vielleicht. Genau.
Also wir haben ein bisschen was zusammengestellt. Ich hoffe, da sind jetzt keine Fake News dabei und das stimmt auch alles noch so. Bis 2045 will Berlin klimaneutral sein. Gebäudebereich verursacht ca. 40% der Emissionen, also fast die Hälfte. Stammt immer noch 90% der Wärme aus fossilen Quellen. Ich weiß nicht, ob man da schon ein Stück weiter ist. Wichtig auch, das Land hat 2024 das Fernwärmenetz zurückgekauft, was übrigens das größte ist in Westeuropa mit 700.000 Haushalten. Bis 2026 muss dieser verbindliche Wärmeplan vorliegen. Das ist ja mal so die Bemessungsgrundlage für all das. Und dann wird noch in Gas-KWK investiert. Matthias, bei der Gasa seid auch auf diesem Wasserstofffahrt noch unterwegs. Könntest du gleich mal ein Spotlight geben, aber das habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung aus unserem Podcast, den wir gemacht hatten vor 2-3 Jahren. Und ja, dann gibt es natürlich auch Kritiker, die irgendwie diese Lock-in-Risiken immer wieder beschwören, wenn man den einen oder anderen Pfad jetzt einschlägt und sagt, da kommen wir dann nicht wieder raus. Das ist ja bei dieser Wärmeversorgung so, bei diesen leitungsgebundenen Sachen auch, da geht man Richtung und dann ist man vielleicht auch irgendwann, kommt man da nicht mehr weiter, wenn man sich das vorher nicht gut überlegt. Und es gibt auch diese ganze Zersplitterung auch so ein bisschen in Berlin, ne? Zwischen Senat, Bezirken, dann dieser BEW, die dieses Fernwärmenetz zurückgekauft hat, den Versorgern vor Ort. Das ist so ein bisschen das ganze Babylon Berlin, wenn ich das mal so benennen kann, was die Wärmewende angeht. Eine sehr schöne Serie, die ich immer wieder gerne nochmal gucke. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reingucken, Matti.
Ja, genau. Erstmal ist natürlich so ein Rückkauf, 1,4 Milliarden Euro ist ja auch schon mal eine Menge Geld. Dann sind eine Menge Leute beteiligt, also jedem Unternehmen, das irgendwie eine Rolle da drin spielt. Gibt es Menschen, die irgendwie an einen Tisch müssen? Es gibt natürlich auch irgendwie Legacy, ja, also auch ihr von der GASAG habt natürlich irgendwie auch eine Geschichte und habt auch Assets, die irgendwie in der Bilanz drinstehen. Wenn man jetzt sagt, oder wenn man mal drauf guckt, nur erstmal nur auf den Wärmeplan, der bis nächstes Jahr ja stehen soll, 2026, wo siehst du eigentlich den größten Konflikt oder die größten Problemstellungen, Matthias?
Naja, der Berlin ist bunt insgesamt und das trifft auch auf die Infrastrukturunternehmen zu, denn anders als in anderen Städten, guck mal zu Timo rüber, der ja hier von Düsseldorf ist, in Köln lebt. Da gibt es ein Stadtwerk und gibt es ein kräftiges Stadtwerk, was alles in einer Hand hat. Das ist in Berlin halt anders. Wir sind hier schon so ein Puzzle und das Puzzle müssen wir noch zusammensetzen. Also es gibt einen Energieversorger, der kümmert sich ums Gas, es gibt ein Stromnetz hier, es gibt ein Vertriebe auf der anderen Seite, es gibt 3 Fernwärmeunternehmen. Also das muss man schon alles zusammenbringen und diese Koordinierungsfunktion, die ist eben in Berlin noch mal ein bisschen komplexer als in anderen Städten oder in vielen anderen Städten. Und diese Stadt ist eben auch von der Dimension mit demnächst fast 4 Millionen Einwohnern natürlich auch noch mal ein Beispiel dafür, dass man auch Großes schaffen muss.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie fandst du das eigentlich, diesen Rückkauf? Wie habt ihr da geblickt von Seiten der GASAG auf diesen Rückkauf? Habt ihr das so von der Seite betrachtet oder hättet ihr das auch gerne gekauft oder?
Man hätte auch gut was zusammen machen können. Also es gibt ja zwischen einem Wärmeunternehmen Fernwärme und einem Gas- und Wärmeversorger und auch einem Energiedienstleister gibt es natürlich schon Synergien. Also da hätte man was zusammen machen können oder wir arbeiten auch zusammen. Aber der große Wurf, den wir vielleicht mal einen kurzen Moment im Auge hatten, der ist vielleicht nicht unbedingt umgesetzt worden, ist aber jetzt so, wie es ist. Also die BEW ist ein kommunales Unternehmen. Wir sind eher privatwirtschaftlich geführt, kommunal orientiert. Wir arbeiten mit den Kollegen auch gern zusammen. Und im Übrigen kommt das daher, weil wir mal eine Energieeinsparinitiative ins Leben gerufen haben und zu Zeiten der Energiekrise eng zusammengerückt sind, gemerkt haben, die Aufgabe ist so dermaßen groß, das schaffen wir jeder Einzelne nicht alleine, sondern nur gemeinsam. Und von daher, ja, es gibt hier unterschiedliche Aufgabenstellungen für unterschiedliche Unternehmen. Und am Ende, wenn wir ehrlich sind, sind wir gar nicht mehr so viel Wettbewerber, wie wir das eigentlich vor ein paar Jahren gesehen haben, sondern treten tatsächlich mehr als Partner auf.
Okay, und vielleicht noch hinterhergeschoben, die Frage an dich, Matthias. Wir hatten ja das Gespräch, wie gesagt, schon mal vor ein paar Jahren. Und da hast du gesprochen von so einem Transformationsprogramm, was ihr aufgelegt hatte, Zukunft G. Weißt du noch? Ich hoffe.
Ja, klar. Dass
ich, ja, genau. Und ich wollte jetzt mal wissen, da haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, wie so ein Unternehmen, was das Wort Gas auch in seinem Titel oder in seinem Namen hält, sozusagen, wie kommt das raus aus dem Thema Gas? Und da wollte ich dich mal fragen, was inzwischen passiert ist. Habt ihr wirklich schon große Schritte gemacht, um sozusagen aus dem fossilen Gas rauszukommen? Wie würdest du das einschätzen oder was würdest du da uns heute sagen?
Ja, wir haben da mehrere Stoßrichtungen und gegenüber dem Zeitpunkt, als wir sprachen, ist da tatsächlich viel passiert. Wir haben tatsächlich mit dem Thema Wasserstoff, der Begriff ist ja eben schon mal geflossen oder gefallen, ein sehr klimaneutrales Gas, wenn man es richtig herstellt, nämlich aus grünem Strom. Da haben wir konkret angefangen, mit dem Netz zu bauen für das Wasserstoffkernnetz. Also wir sind hier in Berlin Teil des Wasserstoffkernnetzes und sind tatsächlich im Bau für diese fast nur 60 Kilometer, aber immerhin 60 Kilometer, die hier mehrere Großkraftwerke in Berlin versorgen. Also da sind wir gestartet und investieren. Wir haben dann mit einer Tochtergesellschaft, der Gasag Next, viele Themen rund um den privaten Haushalt aufgestellt, also Verkauf von PV, Wärmepumpen, Wallbox, Speicher und das Ganze eingebunden und gesteuert mit dem Home Energy Management System, also einer Flexibilitätssteuerung. Am Ende ist nichts anderes als eine App, mit der man seinen Haushalt dann in den Griff bekommt, weil es ist schon eine komplexe Kiste, die man sich da zu Hause aufbauen kann. Und wir kommen sehr gut weiter mit den Quartiersversorgungen. Also wenn wir über moderne Quartiere sprechen, dann sind das Quartiere, die versorgt werden, ohne dass sich dort etwas dreht. Thomas Groth hatte gerade von einem BHKW gesprochen, das sind ja große Motoren. Also das brauchen wir heute nicht mehr. Also da dreht sich eine Wärmepumpe an oder der Lüfter. Und da gibt es auch keine Flamme mehr. Also wir können heute Quartiere hinstellen für die Energieversorgung, Wärme, Kälte, die eben 100% elektrisch und 100% erneuerbar sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur PowerPoint. Das haben wir gebaut, das bauen wir gerade weiter und das werden wir auch weiter bauen.
Und was für Gas fließt jetzt noch im Moment so durch eure Leitung? Wie würdest du das einschätzen?
Also da, wo wir noch Abnehmer haben, die eine Gasheizung zu Hause haben oder auch diese eben genannten BHKWs, da fließt weiterhin Erdgas durch. Das ist dann nicht das Erdgas, was aus Russland mehr kommt, sondern wir haben ja die Quellen so ein bisschen verlagert in Richtung Norwegen, Belgien, Holland und LNG, das verflüssigte Erdgas aus internationalen Quellen.
Okay.
Also zum Thema Portfolio-Diversifizierung hin in diese neuen Sparten, Wärmepumpe, PV, du hattest das gerade erwähnt, das machen ja auch viele Stadtwerke. Also es ist ja so der Weg, der da hingeht. Und da haben wir ja auch diese Neo-Utilities, wie sie so schön heißen, diese 1,5 und so, die das auch tun. Da würde ich gerne nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Ich finde das nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber nochmal an Thomas gefragt, wenn du jetzt, du musst ja jetzt in Berlin arbeiten, Projekte entwickeln, Dinge bauen. Und jetzt haben wir gerade auch über den Rückkauf des Netzes gesprochen und über diese Vielfalt von Akteuren. Was bedeutet das für ein Unternehmen wie eures? Ist das jetzt eher eine tolle Planungssicherheit oder ist das irgendwie so, dass du dir die Haare raufst und an jedem Meeting nur mit Widerwillen teilnimmst?
Nein, das nicht. Aber wir haben böse Erfahrungen gemacht tatsächlich. Nachdem wir in Lichterfelde BHKW über den Haufen geschmissen haben, hatten wir mit Vattenfall verhandelt und sind zu einer sehr guten Einigung gekommen. Vattenfall wollte Lichterfelde mit Fernwärme versorgen. Kam der Verkauf an die BEW und wir hatten ein LOI. Der LOI wurde natürlich dann aufgehoben durch den Verkauf und wir haben dann eine Verhandlung führen wollen mit der BEW und die haben gesagt, nö, machen wir nicht.
Ja, schade. So.
Ja, das ist nicht nur schade, das ist für uns Unternehmer eine Riesenkatastrophe. Das Thema Zuverlässigkeit bei solchen Sachen. Inzwischen haben wir mit der BEW weitere Gespräche geführt. Auch haben wir uns natürlich in der Senatsverwaltung auch darüber ein bisschen beschwert. Und die BW war nachher bereit, ein Sekundärnetz zu machen dort, also auf Fernwärmebasis mit einer privaten Untergesellschaft. Das war uns aber nichts. Und wir sind jetzt inzwischen wieder komplett auf Luftwärmepumpe. Ihr seht, das Ganze fing ja in 2022 an, das ist 3 Jahre her. Mhm. Aber es wurden komplett alle Planungen über den Haufen geschmissen. Ne? Dann hast du eine Alternative und dann kommt das wieder nicht. Ne? Und das macht uns Unternehmen natürlich echt zu schaffen dabei. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Also inzwischen wissen wir, dass die BEW andere Ziele verfolgt. Die wollen natürlich in die Kerngebiete rein und nicht in so einen Außenbereich. Was ja eigentlich auch Sinn macht, denn die Altbauten mit Luftwärmepumpe zu machen, ist aus meiner Sicht immer noch nicht richtig möglich.
Vielleicht kann Peter da gleich mal was zu sagen, weil das interessiert mich auch immer, ob es da mal irgendwann weitergeht. Vielleicht.
Weil die Vorlauftemperaturen einfach zu gering sind. Mhm. Deswegen, ich glaube auch, dass das Gelingen dieser Wärmewende, das findet nicht im Neubau statt. Mhm. Das Gelingen der Wärmewende findet im Bestand statt. Und da muss man den Bestandseigentümern Möglichkeiten bieten. Also wenn ich mich nicht an Fernwärme anschließen kann, dann bleibt mir ja im Endeffekt nur noch die Wärmepumpe. Ob nun Geothermie oder Luftwärmepumpe oder was auch immer. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich momentan noch habe. Aber wie ich damit ein Haus aus den 70er Jahren beheizen soll, mit weiß nicht, 15 Wohnungen, das momentan auf Ölbasis läuft, das weiß ich auch nicht so richtig.
Ich würde da ganz gerne mal ergänzen, Thomas. Gerne, also wir freuen uns natürlich auch gerade, wenn euer neues großes Projekt eine dezentrale Lösung anstrebt, dann sind wir auch gerne bereit, unseren Hut in den Ring zu werfen, ist ja völlig klar und haben wir, glaube ich, auch schon zum Ausdruck gebracht. Und tatsächlich ist das ja nicht im Innenstadtbereich, was wir dort sehen, wo ja eher die Fernwärme vertreten ist. Und wir sehen durchaus ein paar Optionen an Wärmequellen, die über die Wärmepumpe hinausgehen. Und Wärmepumpe ist ja nicht Wärmepumpe, sondern wenn wir das verbinden mit einer Bohrung in die Tiefe bis 100 Geothermie. Meter, nennt man oberflächennahe Geothermie, dann holen wir da eben richtig was raus und der Wirkungsgrad ist dann auch gut. Es gibt eine schöne Umweltquelle, die gar nicht natürlich ist, sondern das ist die Abwärme aus Rechenzentren. Also Berlin boomt als Rechenzentrumsstadt, nachdem Frankfurt keine Stromkapazitäten mehr hat. Und wow. Berlin baut richtig aus an der Stelle, weil auch grüne Energie rund um Berlin, also sprich Brandenburg, vorhanden ist. Das ist eine hochattraktive Situation für die Rechenzentrumsbetreiber und die kommen gerade nach Berlin. Wir haben einige Rechenzentren, da kann man die sogenannte unvermeidbare Abwärme, also aus dem Rechenzentrum, da wird gekühlt, die Server werden gekühlt und da kommt dann heiße Luft oben raus. Und die kann man einfangen und tatsächlich nutzen für die Beheizung oder auch Kühlung von Gebäuden. Und das ist genau das, was wir gerade verfolgen. Das ist nochmal so eine weitere Quelle, die man nutzen kann.
Hm. Ja, das ist doch schon mal auch eine interessante Erkenntnis. Das habe ich jetzt gerade in meinem Kopf verbunden, die Ähnlichkeit zwischen Rechenzentren und Politikern. Oft kommt heiße Luft oben raus. Aber das ist...
Der Peter möchte was dazu sagen.
Der Peter, genau, richtig. Peter, vielleicht einmal das, was du sagen wolltest und nochmal gleich hinterhergeschoben, ob du vielleicht auch einen Vergleich zu anderen Städten machen kannst. Wenn man nach Wien oder Kopenhagen oder so guckt, gibt es da so Dinge, die du vergleichen kannst mit Berlin?
Wäre jetzt einer der Punkte gewesen, die ich anmerken wollte. Das eine ist, wenn ich also mit Kommunen spreche, sehe ich so folgendes Muster. Also Kommunen heißt jetzt praktisch tendenziell eher Großstädte oder größere Städte, weil um die geht es ja momentan. Nebenbemerkung, 75% der deutschen Bevölkerung lebt im urbanen Raum. Also insoweit das Thema, was wir diskutieren, ist absolut erfolgskritisch für die Energiewende. Ja? Weil wenn ich keine Lösung für 75% der Bevölkerung finde, dann werde ich mein Ziel ohnehin nicht erreichen. Das gemeinsame Muster, das ich so sehe, ist, dass die meisten Stadtwerke oder eben Wärmelieferanten ein ziemlich klares Bild haben, was sozusagen die Innenstädte anbelangt. Dort kommen sie alle immer mit dem Thema Fernwärme. Sie haben auch ein ziemlich klares Bild, was praktisch die äußeren Randbezirke von Städten anbelangt. Dort kommt in der Regel die Wärmepumpe. Und das, was dazwischen ist, das ist ungefähr die Hälfte des Gebietes mit einem Viertel der Bevölkerung, wo ich praktisch sozusagen immer graduell stärker verdichte. Dort scheiden sich die Geister, mit welchen Technologien dass ich da rangehe, weil entweder ist es nicht mehr dicht genug für die Fernwärme oder ich habe keinen Platz mehr für die Wärmepumpe. Also dort diese Zwischengebiete zwischen Rand und Zentrum, das sind die herausfordernden, wo es also jetzt am schwierigsten ist, gute Lösungen zu finden. Mhm. Was ich ergänzen wollte ist, ich glaube, dass das Thema Rechenzentren noch sehr, sehr viel Potenzial hat, das absolut zu nutzen ist. Als House of Energy haben wir die Aufgabe, Innovationen zu finden, also sprich praktisch neue Technologien und denen dann zu helfen, in den Markt zu kommen. Ich habe jetzt in Kürze dann Gespräche mit mehreren, auch neuen Herstellern von großen Wärmepumpen, Also insoweit die Großwärmepumpe, da sehe ich in absehbarer Zeit einen Schritt nach vorne. Und damit glaube ich auch, dass es dann gut möglich ist, das Potenzial von Rechenzentren besser zu erschließen. Wobei man da natürlich auf die Zusammenarbeit mit Energieversorgern angewiesen ist, weil das Rechenzentrum liefert erstmal nur die Wärme und will ansonsten am besten mit dem Ganzen nichts zu tun haben, weil es nicht deren Kerngeschäft ist. Also hier ist wieder dieses Berlin ist bunt, viele Städte sind bunt, hier geht es wieder darum, viele Spieler zusammenzubringen, um am Ende des Tages eine gemeinsame Lösung zu haben. Ein Thema, was momentan auch sehr schwierig ist umzusetzen, was aber meines Erachtens auch großes Potenzial hat, ist die oberflächennahe Geothermie, die Matthias angesprochen hat. Da sind wir auch mit Unternehmen im Gespräch, die eigentlich aus der Wasserversorgung kommen und auch im urbanen Raum in der Lage sind, so Förderbrunnen zu errichten, wo man eben dann das Wasser mit einer konstanten Temperatur hochholt und damit natürlich deutlich bessere Wirkungsgrade erzielt als wie mit der Luft. Und Raum ist ja auch im urbanen Raum durchaus begrenzt. Und insoweit brauche ich natürlich große, kompakte Einheiten. Der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist das Thema Hybridlösungen. Wenn man sich so Altbauwohnungen anschaut und da ist eine Gasheizung drin und man sagt, na gut, Fernwärme passt jetzt vielleicht nicht so ganz oder kommt hier nie vorbei, Wärmepumpe passt auch irgendwie nicht. Ich glaube, dass man vielleicht die Gasheizung hier erstmal lassen kann und durch ergänzende Wärmepumpen eben zumindest einen Teil des Energiebedarfs dann eben auf CO2-neutralen Strom umstellen kann. Also ich glaube, dass Hybridlösungen zumindest für den ersten Schritt gut helfen könnten, weil vor allem in der Regel dürften sie sehr schnell realisierbar sein, im Gegensatz zu diesen eher grundsätzlichen und tiefgreifenden Umstellungen. Also insoweit würde ich dafür eine Lanze brechen und wir haben da auch verschiedene Pilotprojekte in der Entwicklung. Super letzter Punkt, Zuverlässigkeit, Vertrauen, das ist eigentlich die Währung, um die es geht, weil wenn das zerstört ist, wird auch kein Geld fließen und ohne dass Geld oder Kapital fließt, wird auch kein Infrastrukturwandel geben. Und da haben wir leider ein paar Dinge nicht ganz so gut gemacht in den letzten Jahren.
Auf dem Bestand, ja, Hybridlösungen sehe ich auch, kann man gut machen. Aber meine Frage, warum sollen Eigentümer sowas machen? Und welchen Anreiz hat der Eigentümer, das zu tun? Und die Verunsicherung bei den Eigentümern ist groß. Also wir sehen das, wir haben eine eigene technische Abteilung und akquirieren ja auch Leistungen dabei. Und das ist natürlich die Heizung. Aber die meisten haben da momentan keine Lust drauf, weil die auch sagen, ich weiß ja gar nicht, was in 3 Jahren ist. Jetzt wieder Zuverlässigkeit, was die Politik betrifft. Da haben wir einen riesen Manko aufgebaut in den letzten Jahren.
Würde ich das in keinster Weise widersprechen, Thomas. Deswegen habe ich auch nur ganz zum Schluss auf Vertrauen und Zuverlässigkeit hingewiesen als die eigentliche Währung der Energiewende. Wenn du mich jetzt aber technisch fragst und zu den Kosten, die ich verursache, um CO2-Emissionen runterzudrücken, ist das ein guter Ansatz. Also es war jetzt mehr sozusagen die technische Perspektive, das aber in der Umsetzung hast du dann eben mit mangelndem Vertrauen oder fehlende Perspektive dann klar beschrieben.
Ja gut, aber Politik setzt ja genau die Anreize, nämlich warum soll man als Privater investieren? Das ist schlicht Schmerzvermeidung, weil steigende Kosten für den Mieter eben auch umgelegt werden zukünftig auf den Vermieter, also den Eigentümer der Wohnung, des Hauses, der damit natürlich dann auch klarkommen muss. Also dadurch entsteht ja dieser Anreiz, CO2-Vermeidungskosten da in den Blick zu nehmen und zu investieren. Dass es keine intrinsische Motivation gibt, das war ja meine Ernüchterung.
Ja, genau. Ja. Ja, es ist natürlich schon so, wenn es ans eigene Portemonnaie geht, dann hören wahrscheinlich die guten Gedanken manchmal auch einfach auf. An der Technik, ich finde es immer ganz interessant. Ja. Viel Technik gibt schöne Möglichkeiten, aber problematisch wird es immer, wenn es organisiert wird, wenn Anreize geschaffen werden müssen und auch wenn Protagonisten irgendwie miteinander vereinbaren müssen, wie man vorgeht. Nichtsdestotrotz eine technische Frage, weil ich sie einfach wirklich spannend finde und ein Projekt in London gesehen habe, da ganz erfolgreich war. Das ist das Wärmegewinnen aus Abwasser. Findet das in Berlin statt? Einfach mal so als Frage vielleicht an Matthias oder an Thomas.
Ich kann mal starten. Ja, das ist geplant. Es findet Stand heute noch nicht statt, aber tatsächlich haben wir erste Projekte, die Abwasserkanäle nutzen. Also was macht man da? Das ist durchaus beeindruckend, weil Abwasser ist ja angewärmt und wärmer als die Umgehungstemperatur. Man legt einfach einen Wärmetauscher in den Abwasserkanal rein, also unter der Straße. Wir planen das in einem Projekt, das ist dann schon eindrucksvoll, weil dieser Wärmetauscher hat dann eine Gesamtlänge von fast 100 Metern und der nimmt dann die Wärme auf und dann kann man sie elektrisch gepumpt dann in die Gebäude bringen. Also das ist die Idee. Wir sprechen auch über Sachen, die finde ich jetzt aber nicht ganz so attraktiv. Wärmenutzung aus U-Bahn-Schächten und U-Bahn-Bahnhöfen, da ist ja auch ein bisschen wärmer. Ich glaube, da fällt uns noch eine Menge vorher ein mit Geothermie, Rechenzentrumsabwärme und auch der Abwärme aus Abwässern.
Also ich kann berichten, dass wir in Lichterfelde tatsächlich das auch untersuchen, zurzeit aktiv, wissen aber noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen, weil letztendlich sind wir dann in der Hand von der BWB, von den Berliner Wasserbetrieben.
Weil das Abwasser gehört denen sozusagen.
Ja, ja, klar. Also wir befinden uns im Kanal auf deren Hoheitsgebiet.
Ja, okay, alles klar.
Wenn ich da kurz kommentieren darf, der eine Kommentar betrifft die Speicherstraße in Frankfurt. Das ist ein Gebäude mit mehreren hundert Wohneinheiten in der Nähe vom Main. Das wurde 2015 von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft errichtet und die verwenden auch den Abwasserkanal als Wärmequelle und soweit ich informiert bin, funktioniert das seit 2015 einwandfrei. Jetzt mal ganz global gesehen, die Frage der Abwärme, also der physikalisch erstmal nicht nutzbaren Wärme im urbanen Raum, die ist fantastisch. Weil jetzt mal ganz grob gesagt, alles, was ich da irgendwo an Energie reinstecke, kommt dann irgendwie als niederkalorische Wärme wieder raus. Also es mangelt nicht an Abwärmequellen, ob das jetzt die U-Bahn ist, der Kanal oder das Rechenzentrum. Ein Rechenzentrum macht physikalisch nichts anderes als 100% Strom rein und 100% Wärme hinten wieder raus. Wir müssen diese Quellen nur systematisch nutzen und es gibt halt konzentriertere und flächigere, die haben halt verschiedene Eigenschaften. Aber die Existenz ist erstmal da, wir müssen sie nur nutzen. Und wenn ich vielleicht den Gedanken noch einwerfen darf, wenn wir bei einem Rechenzentrum die Wärme, die hier rauskommt, zu 100%, ist es ein bisschen ideal betrachtet, aber wenn wir die zu 100% nutzen würden und damit Dinge erwärmen, die wir eben warm haben wollen, wie Gebäude, Klammer, wird so nicht funktionieren, weil im Sommer will ich ja nicht heizen, also wird es nur ein Bruchteil sein. Aber wenn wir diesen Idealfall hernehmen, dann wäre praktisch der Strombedarf von dem Rechenzentrum bei weitem nicht mehr so schwergewichtig, weil ich ja die Energie, die hier reinkommt, am Ende nicht wegwerfe, in Anführungszeichen, sondern einer Nutzung zuführe und damit andere substituiere. Also insoweit so eine Art Energiekaskade, praktisch erstmal die hochwertigen Arbeiten machen mit Energie und mit dem Abfall dann wieder was Sinnvolles. Das würde die Energiewende insgesamt einen deutlichen Schritt voranbringen. Und insoweit sind vor allem praktisch die ganzen regulatorischen, organisatorischen Hürden zu beseitigen, um daran zu kommen.
Natürlich ist es so, dass so eine Energiekaskade, wie du sie gerade beschrieben hast, potenziell in urbanem Raum schneller passiert als auf dem Land. Das ist klar. Aber Matthias hebt gerade die Hand und möchte dazu was sagen. Also gerne.
Ja, das ist genau richtig. Das ist ja so ein bisschen Recycling. Und ehrlicherweise, mich ärgert das total, dass das bis Stand heute nicht stattfindet. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. In Frankfurt gibt es natürlich das ein oder andere Projekt, wo schon was passiert, aber wir haben jetzt hier drei Projekte in der Umsetzung in Berlin und wir haben, da sind wir echt happy drauf, dass wir auch die Partner zusammenbringen, denn du hast es vorhin gesagt, Peter, der Energieversorger gehört dazu. Der kann häufig die Energiequelle mit dem Verbrauch, also sprich mit dem Gebäude zusammenbringen und wir haben das in unserem Projekt Palaceo so und wir heizen übrigens nächste Woche an, also das ist in Umsetzung jetzt gerade das Projekt, dass wir das erste Rechenzentrum der Deutschen Telekom jetzt zur Abwärmenutzung hier einbringen und damit ein Bestandsgebäude, das ist ja die hohe Schule, Thomas hat es vorhin gesagt, die hohe Schule ist Bestandsgebäude zu dekarbonisieren. Das ist ein tolles Projekt und vielleicht darf ich nochmal, weshalb ich so heiß bin auf diesen Rechenzentren, die sind einfach zuverlässig, also die werden nie abgestellt. Das ist, wenn ich wenn ich zum Industriebetrieb gehe, nehmen wir mal in Berlin, da haben wir nicht so viel Industrie, aber wir haben zum Beispiel BMW, die ihre Motorräder produziert in Berlin. Da weiß ich halt nicht, ob das in 10 Jahren noch der Fall ist oder in 15 Jahren. Das hoffe ich sehr, aber da kann ich mich nicht drauf verlassen. Wäre so ein Rechenzentrum, das wird durchlaufen. Ja, und das macht das 24/7 das ganze Jahr. Das ist super und das macht es auch in 20 oder 30 oder noch mehr Jahren so. Das ist ein Riesen-Asset, was das Thema Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit angeht.
Deswegen passen die ja auch so gut zu den Atomkraftwerken. Die einen liefern schön stetig Band und die anderen nehmen es schön ab. Und deswegen bauen die großen KI-Anbieter da in den USA, ne? Da werden diese alten, ich weiß nicht, ob
sie alten Meiler sind, neben oder, dem
ja, Zentrum. Ja, genau, einfach ein
Atomkraftwerk. Ja, aber tatsächlich, ja.
Genau. Ja. Matti, ich darf mal kurz, wir haben jetzt uns in Berlin so ein bisschen bewegt. sind eingestiegen. Ist das ein Wärmewende-Labor? Geht das da in die richtige Richtung? Kann man da was lernen? Ich habe immer noch jetzt in Erinnerung, ich habe kein Gefühl so richtig noch nicht dafür. Ich weiß, es ist ein buntes Puzzle, wahrscheinlich mit mehr als 1000 Teilen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es in Berlin irgendwas besonders gut läuft oder ob irgendwie etwas ausprobiert wird, was besondere Hoffnung vielleicht machen könnte. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Aber ich würde jetzt gerne nochmal von Berlin, hatte ich ja eingangs gesagt, jetzt nochmal in dieses Quartierding rein, weil mich das auch so ein bisschen persönlich interessiert. Denn so Quartiere sind ja auch, Thomas, das kenne ich hier aus Köln, wenn man irgendwas neu machen will in der Stadt, man will es aber nicht für die ganze Stadt machen, dann sagt man hier, da ist erstmal ein smartes Quartier. So, und das ist es dann aber 10, 20 Jahre lang, weil man dann da immer wieder hinzeigen kann, hier, das machen wir doch schon alles und das Ausrollen kriegen wir auch noch hin. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, da machen wir ein schönes Schaufenster, was alles möglich ist. Sowas gibt es bestimmt auch in Berlin. Ich frage mich eigentlich, ob da auch Leute drin wohnen. Ich glaube schon, aber das sind ja immer so Schaufenstergeschichten. Und du hebst gerade an, hast du Erfahrung mit dieser Art Quartiere, die einfach nur da sind, um zu beruhigen vielleicht auch?
Ach, gar nicht so sehr beruhigend. Matthias ist da auch gut im Film. Wir haben mit der GASAG zusammen ein Maximiliansquartier.
Das ist so ein Ding.
Innovativ versucht zu entwickeln. Da haben wir eben die BHKW-Lösung. Das war, oh Gott, Matthias, wann haben wir angefangen? 2016. Und wir haben dann auch die Stellplätze unten komplett versorgt mit Strom.
Ja.
Wir haben ein Leihfahrräder, also Mobilität auch dort vorgesehen. Und es ist eigentlich kaum was übrig geblieben.
Ich wollte gerade fragen.
Ja, KW natürlich, das ist klar, aber diese ganzen Leihsachen und so weiter hat sich in Luft aufgelöst. Komplett. Da lernen wir momentan tatsächlich, man kann alles machen, man kann alle Ideen entwickeln, aber letztendlich, ja, müssen die Bewohner das nachher auch annehmen. Also da wären wir momentan viel, viel nüchterner.
Gibt es irgendwas von diesen neueren Ideen, was dann trotzdem Bestand hatte? Oder ist alles nur zurückgefallen auf, ich will einfach warm und ich will Licht und der Rest ist mir egal?
Ja.
Im Grunde schon, ja.
Im Grunde schon. Ja. Also BHKW haben wir nachher. Jetzt ist gerade der Vertrag mit der GASAG für die elektrische Versorgung in der Garage ausgelaufen. Hat einen neuen Betreiber gesucht und da war es schon schwierig, da einen zu finden. Ne?
Ja. Und ich weiß zum Beispiel, Matthias GASAG, ihr seid da auch in diesem Flexibilitätsbereich unterwegs. Das ist ja auch so ein bisschen das neue Spielzeug, so ein bisschen, sag ich mal, für die Prosumer, Flexumer, wo man sagt, zu Hause in den Quartieren gibt es jetzt die verschiedensten Erzeugungsmöglichkeiten, PV, ich habe eine Wärmepumpe, ich habe dann irgendwie meine Ladesäule und das will ich auch alles irgendwie steuern und optimal machen. Denkst du, dass wir da eine ähnliche Ernüchterung dann erfahren, dass wir wieder denken als Energiewirtschaft oder vielleicht auch die Politik denkt, dass diese Menschen, die da einfach nur wohnen, dass die auch die ganzen Möglichkeiten selber nutzen wollen und auch sich drauf damit spielen wollen und da sich drauf einstellen wollen. Meinst du, dass das eh nicht zurückgekocht wird, wieder auf, ja, ich will es einfach nur warm und hell?
Naja, ich glaube, dass sich viele Lösungen einfach im Wettbewerb entwickeln. Das, was wir mit Thomas Groth hatten, ist dazu sagen, pass mal auf, lass uns mal eine Mobilitätsflotte dahinstellen, was Fahrzeuge angeht, was aber auch Roller und Fahrräder angeht. Das war gut und weit nach vorne gedacht. Aber dann kam ja total viel Spiel rein in die ganzen Roller, die wir ja vor 10 Jahren noch gar nicht auf der Straße gesehen haben. Jetzt gehen wir heute durch Berlin. Da siehst du ja mehr Roller als Autos. Mhm. Und da kommen Firmen und da gehen Firmen. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Wettbewerb so sehen. Und da ist es dann für den Quartiersbetreiber, in dem Fall jetzt mal die Groth-Gruppe, vielleicht nicht das richtige Spielfeld, Mobilitätsbetreiber zu werden, sondern das ist an seine Grenzen gekommen. Und ich glaube, da muss man die Module auch im Wettbewerb richtig ausrichten. Und die werden ja auch immer besser. Das ist der Wahnsinn, was sich innerhalb von 2, 3 Jahren tut. Und welche Veränderungen rein technisch wir schon kriegen.
Quartier ist ja nicht ein Quartier. Du hast ja sehr unterschiedliche Grundvoraussetzungen, wenn man sich 2 oder 3 unterschiedliche Quartiere anguckt. Vielleicht steht neben dem einen tatsächlich irgendwie ein Rechenzentrum oder man kann vielleicht eins ansiedeln, um da am Ende irgendwie eine gute Wärmequelle noch hinzukriegen. Und mir kommt gerade so eine Analogie in den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das aus euren Familien auch kennt. Da gibt's so Leute, die laufen mehr so mit. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Und es gibt so Leute, die irgendwie in der Familie, da passiert das Kaffeetrinken am Sonntag. Da ist dann irgendwie, oder im Freundeskreis, ja, da ist immer irgendwas los. Da wird dann gegrillt und irgendjemand übernimmt die Initiative. Gibt's sowas auch jetzt hier in Berlin, dass ihr sagt, okay, wir haben vielleicht auch das Ziel als GASAG, als Groth-Gruppe oder vielleicht gibt es auch jemand anderen noch, der da mitspielt, der sagt, ich möchte hier ganz gerne alle Leute immer an einen Tisch bringen und habe so ein bisschen versuche Sogwirkung auszuüben, um vielleicht bei Quartieren und Möglichkeiten, Opportunitäten irgendwie das Handeln für alle zu ermöglichen. Seht ihr das?
Ich glaube, das ist in Berlin ein ganz schwieriges Thema.
Okay.
Erzähl mir. Erzähl mir.
Wir haben so viele, wir haben die privaten Unternehmen, wir haben die städtischen Unternehmen, wir haben den Senat, wir haben die Bezirke. Und das alles hier in Berlin unter einen Hut zu kriegen oder jemanden zu finden, der sagt, das mache ich jetzt mal und gehe innovativ vorne weg. Also ich finde momentan, was unser Bausenator macht, finde ich schon ganz gut.
Was macht er denn?
Der ist sehr aktiv dabei. Der ist wirklich aktiv und macht auch Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist auch durchsetzbar. Das schnelle Bauengesetz gemacht. Und da gibt es eben andere Ressorts, da läuft es eben wieder ganz anders.
Wie gehst du denn rein in so ein Quartier? Vielleicht, das möchte ich noch mal ein bisschen besser verstehen. Wo ist der Anfang von so einem Quartier? Wann müsst ihr eigentlich welche Entscheidung treffen, die ihr auch irgendwie finanziell unterstützen müsst? Und wie läuft das so klassischerweise ab? Und wo guckt ihr eigentlich immer hin? Das sind ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Aspekte. Und die Energie ist, weiß ich, ist die ganz vorne als erstes mit dabei oder sind das ganz andere Entscheidungsgrößen, warum ihr irgendwo was macht oder irgendwo was nicht macht?
Das ist ziemlich unterschiedlich. Also wenn wir ein Bebauungsplanverfahren machen, vorhabenbezogen, dann heißt das, dass wir in diesem Verfahren auch schon die Planung mit einwirken lassen. Das heißt, wir müssen uns da auch schon mit Energiethemen auseinandersetzen, also mit Heizung, mit allem drum und dran, sehr im Detail. Wenn ich einen normalen B-Plan mache, wie jetzt auch in Lichterfelde, dann ist das erstmal ein Prozess, dass man den Städtebau macht. Und wenn man dann Städtebau gemacht hat, parallel beschäftigt man sich dann natürlich auch mit den Infrastrukturmaßnahmen und natürlich auch mit der Energie.
Okay. Und wann müsst ihr sozusagen Entscheidungen treffen, die auch richtig Geld kosten oder nicht kosten? Oder seid ihr sozusagen immer am Fliegenfänger, wenn die anderen sich alle nicht entscheiden können oder mal so erzählen und mal so erzählen? Ist das dann letztlich bei euch?
Timo, du bist am Fliegenfänger in dem Moment, wo du realisierst. Seit genau. Da, wo ich den Architekten beauftrage, so, und jetzt fängst du an mit der Planung. Da gibst du Geld aus und da muss die Richtung stimmen.
Okay, und die stimmt halt manchmal nicht oder wird nachträglich dann nochmal geändert und dann...
Naja, nimm das Thema Wärmepumpe. Genau. Ne? Also da brauche ich lärmresistente Standorte für die Propeller draußen. Und das muss ich in der Planung natürlich berücksichtigen. Okay, ja. Da fängt er schon an, also in der Planungsphase 1. Ja.
Okay.
Vielleicht ist das eine blöde Frage gerade. Was ist ein Quartier? Gibt es eine Definition? Was ist ein, gibt es ein altes Quartier? Sind es alles Neubauten? Kann es auch sein, dass ich jetzt wegen jenseits von sämtlichen anderen Wärmenetzen einfach sage, da gibt es so ein Altbau-Karree, weiß ich, so ein Block, wo man sagt, da wohnen jetzt eine Menge Leute drin, da baue ich jetzt ein kleines Arealnetz, auch wenn das Altbau ist, und dann ballern wir da was Geiles hin. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie entwickelst du so ein Quartier? Was ist das?
Also da gibt es keine Definition für das Wort Quartier. Das hört sich einfach gut an und ist eine Ansammlung von Gebäuden. Also ein einzelnes Gebäude kann ich schlecht Quartier nennen.
Ja.
Ich würde mal ergänzen, wie wir drauf blicken. Also für uns ist es immer ein Eigentümer oder eine Eigentümergemeinschaft. Also das ist für das Thema Energieversorgung immer hilfreich, wenn man mit dem Eigentümer sprechen kann und nicht im öffentlichen Bereich unterwegs ist, was natürlich das Auseinandersetzen mit Behörden etc. nach sich zieht. Also haben wir ein Quartier, kann ich mit dem Eigentümer sprechen, sagt, darf ich noch eine Leitung ziehen oder kann ich hier was hinsetzen oder darf da die Wärmepumpe hin, darf ich auf dein Dach? Viel das einfacher. Ist alles relativ einfach, wenn ich mit einem Kontaktpunkt zu tun habe.
Ja, aber Matthias, im Maximilienquartier hast du 4 Eigentümer.
Wen?
Ja, aber das ist was anderes als öffentlicher Grund. Also ich muss da nicht zur Baugenehmigung oder ich muss nicht bei einer Gewässerquerung mich mit der Wasserbehörde auseinandersetzen. Das ist schon nochmal ein anderer Schnack.
Also wenn Berlin ein ganzes Quartier wäre, wäre es eigentlich deinem Sinne, Matthias, einfach. Peter, wie blickst du auf diese Quartiere? Du hast dich zu Wort gemeldet.
Hochspannende Diskussion. Am Ende des Tages geht es um Komplexität. Ich würde ganz gerne 3 Beispiele ganz kurz nennen. Ich habe jetzt seit 2 Jahren eine große Solaranlage auf meinem Haus, auch logischerweise eine Batterie. Und nachdem die beiden Dinge vom gleichen Hersteller sind, können die auch miteinander reden. Und die entscheiden dann praktisch, ob sie den Strom entweder ins Netz zurückgeben oder die Batterie laden. Jetzt habe ich auch eine Wärmepumpe von einem anderen Hersteller. Mit dem können die beiden nicht reden. Also bestenfalls kann ich die Wärmepumpe ein- und ausschalten. Und dann habe ich noch eine Wallbox von einem dritten Hersteller. Die ist da auch nicht so richtig wirklich integriert. Das heißt praktisch, also ich habe tatsächlich ein Kommunikationsproblem zu Hause, technisches zumindest, und kann damit meine Anlage nur suboptimal nutzen. Und der Netzbetreiber ist wahrscheinlich auch nicht so ganz glücklich mit mir. Kriege ich das weg? Nein, weil ich einfach zu klein bin. Also die Komplexität zu Hause hätte ich am liebsten durch Automatisierung gelöst. Dazu brauche ich Standardisierung. Die Dinge müssen zusammenpassen. Habe ich als Einzelner eine Chance, da was zu bewegen? Eher weniger. Zweites Beispiel. Häuser, die jetzt bei unserer Nachbarschaft gebaut werden, 2 Stück, jeweils irgendwie 10 Wohneinheiten. Was haben die gemacht? Die haben gut isoliert, die haben tolle Fenster eingebaut, oben ein Grasdach drauf und die Wärmepumpe vors Haus, aber keine Solaranlage. Erschien denen einfach irgendwie zu komplex, das abzurechnen. Vielleicht sind sie mit dem Energieversorger nicht zurechtgekommen oder wie auch immer. Also auf jeden Fall haben sie gesagt, Wärmepumpe machen wir, Solaranlage schieben wir erstmal in die Zukunft und wenn, dann soll die Eigentümergemeinschaft es irgendwann mal definieren und der Bauträger hat sich rausgehalten. Wenn ich mir jetzt solche großen Anlagen anschaue, wie Thomas sie beschreibt, da habe ich natürlich noch eine höhere Komplexität. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine Masse oder eine Größe, wo ich dann mit Sicherheit den ein oder anderen Hersteller überzeugen kann, da so einen Energiemanager hinzustellen und dann dafür zu sorgen, dass die Batterie mit einer Erzeugungseinheit und mit irgendwelchen Steckdosen eben spricht. Und am Ende des Tages, glaube ich, geht es immer darum, dass ich für den Kunden, für den Bewohner die Komplexität minimiere. Ich muss schauen, dass die Dinger möglichst automatisch laufen, ohne dass ich mich als Bürger, als Bewohner täglich damit auseinandersetze. Und ich glaube, da haben wir noch ein ziemlich großes Feld vor uns. Da ist noch einiges zu bearbeiten. Aber das ist ein extrem wichtiges Thema, um da einfach einen Schritt voranzukommen. Diese sogenannten multimodalen Systeme, wo eben dann Wärme und Mobilität und Strom alles zusammenspielen, dass wir das hinkriegen. Schwierig wird es natürlich dann, wenn ich 3, 4 Eigentümer und noch 3, 4 Investoren habe, die alle zusammenkommen müssen in meinem Energiemanager, der sozusagen dann dieses beschränkte Gebiet optimiert.
Peter, ein Kommentar nur dazu. Auch etwas, was mich persönlich sehr bewegt. Wenn ich sehe, mit wie viel Technik wir da momentan rangehen müssen. Mhm. Bisher haben wir eine Gastherme gehabt oder einen Ölbrenner. Am besten sogar noch Fernwärme im Wärmetauscher. Jetzt habe ich da ganz viel Gerät stehen und der Bewohner will damit gar nichts zu tun haben. Ich habe Hausmeister, die diese Technik dann auf einmal betreuen sollen. Das ist nicht ganz einfach. Das ist ein echtes Problem.
Du könntest jetzt gleich in die Bildungspolitik rüberwechseln. Bilden wir die richtigen Leute aus? Als House of Energy arbeiten wir auch mit Hochschulen, mit Universitäten zusammen. Und wir sprechen auch natürlich mit Elektromeistern. Dieses ganze Thema, haben wir die richtigen Leute, um sowas aufzubauen, in Betrieb zu nehmen? Das ist das Nächste. Und ich kann dir verraten, dass bei meinem Haus die Leute, nachdem es das erste Mal eben installiert worden ist, die waren noch 3, 4 Mal da, bis es dann mal endlich das gemacht hat, was es machen sollte. Unter den genannten Einschränkungen, die ich gemacht habe.
Und du brauchst beim Mehrfamilienhaus eben jemanden, da die Heizung fällt ja immer am Samstagabend aus oder am Freitagabend, wo eben der Hauswart hinkommt und dann eigentlich auch was machen kann.
Ja.
Und das ist bei der Technik, die wir jetzt momentan aufwenden, ist schon kompliziert.
Auch hier kann die Standardisierung helfen, wenn praktisch Kernelemente von solchen Anlagen, egal wie der Hersteller ist, gleich sind, dass ich eben weiß, wo ich hinlangen muss.
Vielleicht noch ein Tipp an dich, Peter. Die Komplexität, die du zu Hause hast, die ist natürlich hoch und die kriegst du nicht gesteuert, wenn du es händisch machst. Also da brauchst du dieses HEMS oder den Energiemanager. Ja. Die gibt es ja aber am Markt. Ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber können wir gleich nochmal besprechen, wo du das im App Store findest.
Ja, danke. Sehr gut, sehr, sehr gut. Prima. Da sieht man eben schon,
Timothy. Also sorry, Matthias, dann hätte ich aber auch gerne gehabt, dass mein Lieferant diese App auch gekannt hätte.
Naja, das ist, dass diese herstelleroffenen Manager, die sind halt relativ selten. Und wir haben uns dafür entschieden zu sagen, wir programmieren da lieber mal ein Jahr länger dran rum und machen dann aber so ein Ding, was du hinterher gebrauchen kannst und nicht nur für Spezialfälle, wo alle bei Bosch kaufen oder alle bei woanders kaufen.
Ja.
Und dann dauert es halt aber ein bisschen länger. Das ist der Preis.
Ja, aber machbar ist das, ne? Man kann diese Dinge dann schon steuern. Ich habe da mich auch mal ein bisschen mit befasst sozusagen. Aber man sieht eben schon, dass die Welt ein Stück weit komplizierter wird auf der einen Seite oder komplexer wird auf der einen Seite, obwohl sich die Technik erst einmal so einfach anhört. So eine Wärmepumpe ist ja erstmal von sich, an sich ist das ja kein Hexenwerk. Ja? Das Prinzip gibt, solange es Kühlschränke gibt irgendwie. Aber wenn es dann größer wird, wir haben mehr Gebäude, wir haben vielleicht auch, Matthias, du hast es gesagt, bei einem Eigentümer ist es total einfach, weil dem stelle ich eine Frage. Der muss nicht lange mit anderen Leuten sich abstimmen, der kann entscheiden und dann läuft die Kiste. Das ist natürlich viel schöner. Also Kommunikation ist halt auch ein großes Thema, sowohl zwischen Geräten als auch zwischen handelnden Personen, um am Ende was auf die Beine zu stellen. Aber Timo, du wolltest gerade was sagen,
jetzt genau. Bin ich dir da so reingegrätscht. Ich wollte nochmal Thomas fragen, welche Rolle spielt jetzt eigentlich diese CO2-Bilanz von so einem Quartier bei euch? Wenn ihr plant, wenn ihr Geld braucht, du setzt schon an, es wird eine Rolle spielen und nicht die beste, oder interpretiere ich das jetzt falsch, dein tiefes Atmen?
Wir sind ja im Neubau den normalen Gesetzen unterworfen und da werden wir nur eine Baugenehmigung bekommen, wenn wir auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten. Ich kann dir aber sagen, wir jachern jetzt nicht danach, die Weltmeister im CO2-Verbrauch zu werden.
Sozusagen null Emissionsquartiere willst du
nicht
bauen.
Nein, im Endeffekt, ihr wisst, die Baukosten sind hoch genug. Und wir müssen natürlich immer überlegen, wo können wir einsparen und nicht, wo legen wir noch einen Zahn drauf. Das ist die nüchterne Realität. Natürlich können wir alles machen, aber es muss ja auch bezahlbar bleiben.
Das wird ja auch bei so Quartieren dann schon am Anfang, wenn man baut, wird ja in allen Flyern steht ja dann immer vieles drin, auch unter anderem auch, dass da die CO2-Bilanz relativ niedrig ist. Und wenn man da so ein bisschen reinliest, dann wird ja so ein bisschen auch mal kritisiert, dass dieses Monitoring gar nicht gemacht wird. Was man am Anfang versprochen hat, wird das eigentlich eingehalten am Ende? Ist das aus deiner Sicht auch so?
Man muss uns ja auch motivieren.
Ja.
Und die Motivation ist ja das, was unsere Kunden, wenn wir Eigentumswohnungen verkaufen, von uns fordern und verlangen. Also wie gesagt, die gesetzlichen Standards halten wir sowieso ein. Also die können schon mal sicher sein, dass sie ein gutes Haus kaufen, was den normalen Standards entspricht. Aber wenn du jetzt sagst, also wenn ich jetzt noch was oben on top machen würde, ich kann dir gar nicht sagen, was, wir müssen ja schon so viel machen.
Ja.
Wenn wir da noch was oben drauf legen oder aber eine bessere Badausstattung. Jetzt darfst du mal raten, was da mehr ankommt.
Ja, beides, genau. Und in Berlin ist ja eh alles verrückt. Ich weiß gar nicht, wie das eh jemand bezahlen kann. Was kostet Bau? In welchem Bereich seid ihr eigentlich unterwegs, wenn ihr euch da bewegt mit den Quartieren? Ist das schon was für den großen Geldbeutel oder ist da auch sozialer Wohnungsbau dabei?
Wir sind natürlich verpflichtet, bei Bebauungsplangebieten auch geförderten Wohnungsbau zu machen. Das haben wir in der Lehrterstraße gemacht, das haben wir im Mauerpark gemacht, das werden wir jetzt auch in Lichterfelde machen, Forkenbeckstraße, haben wir freiwillig 33 Wohnungen gebaut.
Okay, also ihr kennt beides, oder?
Ja, wir kennen beides.
Auch das Luxussegment ist auch bei euch vertreten?
Naja, Luxus, ja, auch. Also haben wir auch schon ein bisschen gemacht, den totalen Luxus. Wir sind aber eigentlich eher prädestiniert für den Durchschnitt. Aber der Durchschnitt liegt eben heute auch schon bei 7.000 Euro auf dem Quadratmeter. Ne?
Okay. Und sag mal, Thomas, wenn ihr jetzt mit der GASAG oder auch mit anderen Energieversorgern zusammenarbeitet, was wünscht ihr euch von solchen Partnern eigentlich im besten Fall?
Kostengünstige, innovative Gedanken.
Ja, okay.
Solange es nur der Gedanke ist.
Nein, Ideen, also kostengünstige Ideen.
Also einfach ein Partner, der euch hilft, so ein bisschen euch dadurch zu navigieren, was ihr alles machen müsst, der einfach mit pragmatischen, guten Lösungen kommt, die dann auch vielleicht ein bisschen Geld sparen, nachdem sie was gekostet haben natürlich am Anfang.
Ja, natürlich. Wir brauchen gute, innovative Lösungen. Wir sind Bauträger, wir sind keine Energiespezialisten. Ja. Mhm. Das ist Matthias und dann erwarten wir natürlich oder erhoffen uns davon, dass eben die Energiepartner dort Ideen haben, wo wir sagen, Mensch, guck mal, toll. Und wo wir dann vielleicht auch sogar die Bezirksämter mit begeistern können.
Sehr gut. Das erfordert allerdings, dass man frühzeitig reingeht. Also, du hast das eben schon mal gesagt, Thomas, wenn man beispielsweise ein Quartier auf Wärmepumpen plant, dann muss man gucken, dass man Platz hat, wo man die Dinger hinstellt, dass sie keinen stören von der Geräuschemission.
Ja.
Das heißt, das muss man von Anfang an mitdenken. Und wenn man da zu spät reinkommt als Energieversorger oder mit den Energieversorgungsideen, sagen wir so, dann hast du falsch geplant, dann hast du doppelte Kosten in Leistungsphase 1, 2, 3, keine Ahnung, wie weit ihr dann seid. Aber das ist, Planungskosten ist am Ende auch Geld, insbesondere weil noch keine Umsätze oder Erlöse reinkommen. Das tut dann auch weh, wenn man Sachen doppelt oder dreifach.
Matthias, ich gebe dir total recht, deswegen, wir haben noch nicht geplant. Und ja, allein die Raumanforderungen an so eine Wärmepumpe im Keller, was da alles rein muss, also das ist schon echt erstaunlich. Und ja, hatte ich vorhin schon gesagt, lärmresistente Standorte, die wahrscheinlich irgendwo auf dem Dach mit geplant werden müssen, von vornherein.
Aber ich glaube, es gibt da schon Möglichkeiten. Auch es gibt ja immer diesen Klassiker, die Vorlauftemperatur ist nicht hoch genug oder ich habe keinen Platz, dann wie du sagst auch. Aber soweit ich es immer so ein bisschen mitbekomme, wenn die Kollegen da auf diesen Messen unterwegs sind, auf diesen Heizungsmessen, da tut sich schon auch eine Menge und es wird auch kleiner und leiser. Teilt ihr das, diese Beobachtung, oder habe ich da irgendwie falsch zugehört?
Ja, es wird teilweise auch bezahlbarer. Also ich will an einer Stelle nochmal freundlich widersprechen. Also es muss nicht immer teurer werden. In der Regel gibt es tatsächlich, jedenfalls ist das im Bestand so, hat man schon Preiselemente, die dazukommen, wenn man nochmal neu investieren muss. Aber es gibt auch in unserem Kundenportfolio Beispiele, wo es einfach nicht teurer wird, wo wir die sogenannte Warmmiete auch einhalten, die konstant bleiben muss für den Mieter. Da sind wir sogar zu verpflichtet. Ich nenne mal zwei Beispiele. Also das, was ich vorher mit dem Rechtszentrum sagte, hier das Palaceum-Gebäude aus den 70ern wohnen 2200 Leute. Die kriegen ab diesem Winter diese 65% aus dem Rechenzentrum an Wärme und zahlen nicht mehr. Anderes Beispiel, das ist ein ganz junges Projektbeispiel, ist hier der Euref Campus, wo ich gerade sitze in Schöneberg. Hier arbeiten 7000 Menschen. die haben den Preis einer konventionellen Wärme- und konventionellen Kälteversorgung mit 100% CO2-neutralem Footprint. Also hier sind wir seit gut 10 Jahren, seit 11 Jahren CO2-neutral unterwegs und es kostet keinen Cent mehr.
Ja, das ist cool. Siehst du denn, Matthias, wo du gerade an dem Thema, siehst du denn tatsächlich jetzt auch irgendwie so ähnlich, wie man das jetzt bei den PV-Anlagen beobachten konnte in den letzten 20, 30 Jahren oder jetzt auch gerade aktuell bei den Speichern, sieht, dass da Preisverfall durch industrielle Serienfertigungs- und so Dinge passieren? Merkt ihr das auch bei den Quartieren und so? Also das, was du gerade sagst, ist ja jetzt schon 10 Jahre in Betrieb und das ist auch nicht teurer geworden. Also wird das besser? Haben wir da einen positiven Ausblick?
Ja, teilweise sehen wir natürlich einen Preisverfall beispielsweise bei PV-Modulen. Das liegt aber auch daran, dass die Preise nicht mehr durchsetzen können und dass der Markt zurzeit am Boden liegt gerade, weil keiner kauft und weil wir diese Kaufzurückhaltung in allen Segmenten spüren. Auf der anderen Seite, wir haben es gerade gehört von Thomas, die Baukosten steigen erheblich. Also es sind so widerstrebende Entwicklungen, die wir haben, die aber unterm Strich jetzt keine Kostenentlastung bedeuten.
Ja. Ist natürlich schwer. Ne? Die junge Leute, wer kommt heute noch zu Eigentum? Ne? Das ist also so ein kleines Nebenthema, das sicherlich auch ein bisschen schwierig ist. Aber Peter, du hattest noch einen Punkt.
Ja, wir diskutieren jetzt schon seit längerem über dieses Thema Prävention mit Blick auf Klimawandel. Was können wir tun, um den Klimawandel zu verlangsamen, indem dass wir eben weniger CO2 emittieren? Wobei wir in Klammer dazu sagen müssen, wir reden über Deutschland, das ja nur einen kleinen Anteil an der globalen CO2-Bilanz hat. Insoweit müsste man immer den Film mitlaufen lassen. Alles, was wir tun, sollten wir auch exportieren können, damit eben auch andere ihre CO2-Bilanz verbessern können. Aber ich glaube, mittlerweile ist klar, zumindest von der Wissenschaft her, dass dieses Thema Prävention auch durch diese große internationale Komponente, und international sind wir ja eher zerstritten, als wir denn gemeinsam an einem Strang ziehend, dass es sehr schwierig wird, dieses 1,5 Grad oder diese 1,5 Grad Schwelle oder sogar die 2 Grad Schwelle zu halten. Also mit der Prävention alleine, die man natürlich weiter vorantreiben muss, wird es wahrscheinlich nicht getan sein. Das heißt, wir müssen uns auch adaptieren. Das heißt, wir werden ein Stück weit mit diesem Klimawandel leben müssen. Wir haben jetzt ja schon dieses 1,5 Grad Level einmal oder zweimal gerissen. Und wenn ich mit Meteorologen und Klimaforschern rede, dann sagen die mir, dass das in den Städten schon heute mehr als 1,5 Grad Wärme oder durchschnittliche Wärmeerhöhung da ist. Also hier gibt es auch praktisch einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Und in Städten geht man dann eher mal, also selbst wenn wir das 1,5 Grad Niveau halten würden, liegt man dann in Städten oft bei 2, 2,5 Grad. Also das heißt, Städte haben dieses Thema Wärme viel stärker zu ertragen als wie das flache Land. Deswegen meine Frage an die beiden Kollegen, an Thomas und Matthias. Gibt es auch praktisch schon erste Maßnahmen von eurer Seite, wo man eben sagt, man muss auch eine Stadt sozusagen fit machen für den Klimawandel, der vermutlich eben nicht vollständig zu vermeiden ist? Und ich habe einen besonderen Bezug zu Frankfurt aus meiner Historie. Ich weiß, dass man da schon daran arbeitet, durch bestimmte Korridore eben mehr Frischluft in die Innenstadt zu bringen, die dann eine kühlende Wirkung hat. Also solche Dinge, ist es auch ein Thema für euch oder eher weniger?
Also ich kann aus dem Neubaubereich berichten, dass für uns das Thema Kühlung immer wichtiger wird. Entweder eine natürliche Kühlung über die Heizung, über Fußbodenheizung, wenn es geht, oder eben auch Klimaanlage.
Aber jetzt nicht irgendwie Häuserbegrünung oder was weiß ich, zu schauen, dass hier mehr Luftbewegung in dem Quartier durch bestimmte Anordnung von Gebäuden entsteht?
Also die Anordnung von Gebäuden ist eigentlich mal schon irgendwo vorgegeben. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Das gibt ja, man muss ja den städtebaulichen Konsens die Neubauten dann auch einfügen. Nein, eigentlich nicht. Also dass wir sagen, hier machen wir jetzt eine Warmluftschneise, eine Kaltluftschneise, ist, glaube ich, auch so nicht denkbar. In dem großen Projekt Lichterfelde haben wir es tatsächlich drin. Da haben wir Kaltluftschneisen, die aber weniger für unser Quartier sind als für das Quartier dahinter.
Ja, ist doch schon mal was. Also ich weiß, dass es einige Architekten gibt, insbesondere, die da sich viel, viel Gedanken machen und da städteplanerisch rangehen. Also ich halte das auch für richtig. Und wir diskutieren hier in Berlin auch viel über eine Schwammstadt, die eben auch große Wassermassen aufnehmen kann. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Effekt aus der Erderwärmung. Und damit umzugehen, ist, glaube ich, ein Thema. Ich bin im Klimaschutzrat des Landes Berlin. Also wir diskutieren das Thema Klimaresilienz und diese Themen schon. Das ist aber so wie Thomas das, glaube ich, eben auch gesagt hat, ist es gedanklich schon vorgedacht, in der Umsetzung haben wir noch ein bisschen zu gehen.
Mhm. Peter hat es ja gerade auch beschrieben, wir werden wahrscheinlich insgesamt eben auch solche Resilienzen aufbauen müssen, weil es bestimmte Effekte gibt, die man einfach jetzt schon nicht mehr vermeiden wird können. Heißt aber auch, wir haben einen irren Druck. Jetzt gibt es ja, das ist ja irgendwie so eine gewisse Ambivalenz, die da drin hängt. Ja, auf der einen Seite würde ich jetzt mal einfach unterstellen, dass jeder von uns, der hier gerade im Call teilnimmt, gerne sehr schnell Klimaneutralität herstellen möchte. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich bestimmten physikalischen, wollte ich fast sagen, Gegebenheiten irgendwie auch unterworfen sind. Ja, also ihr habt als GASAG natürlich auch eine Menge Gas, wahrscheinlich auch ein Gasnetz, ja, das da irgendwie auch viele Kosten verursacht, beziehungsweise auch irgendwie abgeschrieben werden muss irgendwann mal. Und wir haben Menschen, die eben in Unternehmen und auch Wohnstätten investieren müssen. Und die müssen auch irgendwo die Taler herbekommen. Und da sind wir eben auch dabei, über Förderungen auf einmal zu reden, weil man das wahrscheinlich alleine auch nicht alles irgendwie so hergestellt bekommt. Und Förderung gehört mit zur Geschwindigkeitserhöhung. Wie steht ihr gerade in Berlin da? Gibt es hier eher ein Thema, dass Fördermittel zu viel da sind, wollte ich gerade sagen? Also nach dem, was wir hier sozusagen rausrecherchiert hatten, waren irgendwie, glaube ich, 60% der eigentlich erforderlichen Investitionen überhaupt nur über Fördermittel irgendwie zu bekommen. Wie guckt ihr auf Fördermittel, Matthias?
Ja, die braucht es schon. Also wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt Quartiere, die kommen dem gleichen Preis raus wie die fossile Energieversorgung, dann stimmt es. Es gibt aber gerade in der jüngeren Vergangenheit, haben wir alle Projekte, die wir in Umsetzung bringen, fast immer mit der sogenannten BEW-Förderung gemacht. Also das ist nicht das Unternehmen BEW, sondern es ist eine Bundesförderung. Die geben in der Regel, wenn man Klimaschutzinvestitionen macht, also taxonomiekonforme Investitionen, dann geben die 40% dazu. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man das auf andere Projekte mal umlegt, beispielsweise im Immobilienbereich, da würden die Kollegen, glaube ich, staunen, oder Thomas?
Da gibt es sowas nicht?
Ich habe schon davon gehört.
Aber es ist noch nicht bei dir angekommen.
Nein, wir sind in den Lichterfelde unterwegs mit Naturstrom und haben uns natürlich auch über Kosten unterhalten. Und da spielt diese Förderung für Naturstrom als Versorger natürlich eine große Rolle. Es ist nicht so anders als Matthias, müssen wir uns damit nicht so richtig auseinandersetzen. Ne? Allerdings, wenn diese Förderung wegfallen würde und die Rechnung würden wir dann doch ja zahlen.
Da kümmern wir uns drum und zugute kommt es dann dem Vermieter oder den Mietern.
Genau.
Aber ihr habt da schon auch die Fachleute, die sich eben mit dem ganzen Förderregime irgendwie auskennen und die Taler beibringen.
Yes, wir nennen das Fördermittelmanagement.
Fördermittelmanagement. Ja, ich finde es also, ich bin ja kein weder Städteplaner noch Bauunternehmer oder Energieversorger, gucke aber tatsächlich auf meine eigene private Situation und wenn ich da dann an die energetischen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen denke, dann wird es schon auch für einen Menschen, der nicht vom Fach ist, recht komplex. Also auf der einen Seite musst du dann mit dem Energieberater durchs Haus, dann musst du einen guten Plan machen, dann musst du die Fördermittel beantragen, dann musst du dein Dach, deine Wände, deine Fenster, deine Wärmepumpe, dein PV und da kommen eine Menge Taler zusammen. Und wenn ich das mal so über so eine Stadt ausrolle, mit auch vielen unterschiedlichen Protagonisten, hatten wir vorhin schon das Thema, dann wird es doch ziemlich komplex und ziemlich groß. Wie viele Fördermittelmanager habt ihr denn eigentlich bei euch, bei der GASAG da rumspringen, wollte ich gerade sagen, unter Dampf?
Ah, das weiß ich gar nicht genau, aber eine Handvoll würde ich mal sagen, was ja schon eine Menge ist.
Ja.
Okay, wir sind schon relativ lange am Quatschen. Ich möchte nochmal ein Thema vorziehen, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist das Wichtigste, Vertrauen. Also Vertrauen der Menschen, die jetzt betroffen sind von der Wärmewende, die ja irgendwie letztlich dann doch hochsensibel ist. Da gibt es ja so von bis. Ne? Die einen sagen, das ist eh alles zu teuer, wenn wir da so weitermachen, dann fliegt uns der ganze Laden sozial, sage ich mal, um die Ohren. Die anderen sagen wieder, Thema Klimaschutz darf man trotz allem nicht runter priorisieren. Ihr macht da Greenwashing. Ich glaube, Matthias, du kennst auch diese Vorwürfe, ne? GASAG, ihr macht Greenwashing. Ich weiß nicht.
Sicherweise nein.
Nee? Ist es nicht so?
Nein.
Okay. Aber wie geht ihr um? Es ist natürlich schon, ihr seid ein Gaslieferant und ihr habt ganz viele Gaskunden. Wie erlebt ihr das in eurer Kundschaft? Wie geht ihr da um mit dem Thema, was da alles passiert? In der Wärmewende, das Gesetz gilt, das gilt nicht mehr, das ist die Wärmepumpe. Wie lange kann ich das noch alles nutzen? Wie managt ihr das aktiv oder wie geht ihr das an?
Ja, das ist ja zurzeit Attentismus. Es passiert relativ wenig. Ich glaube, das ändert sich im nächsten Jahr. Wir werden ab 30.06. in den Großstädten, dazu gehört natürlich dann auch Berlin, die kommunale Wärmeplanung vorliegen haben.
Okay, genau.
Das ist in Hannover, in Nürnberg, in München und sonst wo auch der Fall. Mhm. Und die triggert Stand heute das Heizungsgesetz. Also wenn das vorliegt, dann muss, so steht es in diesem GEG, dem Heizungsgesetz, dann muss die Wohnung bei einem Heizungstausch 65% erneuerbarer.
Genau, genau.
Das ist dann ein ziemlich harter Punkt, obwohl diese kommunale Wärmeplanung ja ziemlich unverbindlich ist. Mhm. Und aus meiner Sicht wird es für alle drei Segmente durchaus einen kritischen Moment geben. Also sagen wir mal, nehmen wir mal Berlin, das ist in anderen Großstädten ganz ähnlich. Die Fernwärme wird ausgebaut, verdichtet, da wo es geht, kommen die auf 50%. Mhm. So, die haben jetzt schon einen relativ hohen Preissockel und sind ja noch gar nicht CO2-neutral oder nur in Anfängen. Das heißt, da muss auch nochmal investiert werden. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann teurer wird, ist eher hoch als niedrig. Und dann wird den Menschen bewusst werden, dass sie ja an diesem Fernwärmesystem dranhängen, was ein Riesenvorteil ist, weil man versorgt wird. Aber man kann eben nicht mehr wechseln und der Preis, der dann gilt, der gilt.
Mhm. Genau.
Dann wird es eine zweite Gruppe geben, das sind die Außenbezirke. Wir hatten das vorhin schon mal, da wo Wärmepumpe PV zum Einsatz kommt. Ein-, Zweifamilienhäuser sind Berlin ungefähr 25-30% der Fläche oder der Energie. Mhm. Die werden realisieren, ups, ich muss da selber investieren, mir hilft gar keiner. Da kommt keiner vorbei, der es für einen macht, sondern da geht das Geld für die Wärmepumpe, für PV, für die neuen Fenster, Dach oder was auch immer aus der eigenen Tasche raus. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sind in Berlin immerhin 20-25% des Wärmebedarfs. Das sind die sogenannten Prüfgebiete.
Prüfgebiete? Mhm. Was sind das?
Da weiß man nicht, was kommt.
Ach so, okay. Mhm.
Das sind so Sachen, die wir gerade in Angriff nehmen, wo wir sagen, da bauen wir Wärmenetze.
Ja.
Das ist dann kein Quartier mehr, sondern wir sind im öffentlichen Bereich. Mhm. Da müssen aber viele unterwegs sein, weil 20-25% in Berlin heißt 1 Million Einwohner. Mhm. Und das sieht in anderen Städten gleich aus. Und es gibt noch nicht für jedes Haus, für jeden Bewohner den Plan, wie es geht, sondern für die meisten.
Und steigt ihr da aber jetzt schon ein in diese Kommunikation? Wir haben ja dieses Event, diesen SIT, und da gibt es auch immer Menschen, die kommunikativ stark sind und die dieses ganze Thema Bürgerbeteiligung und so mitmachen. Und da höre ich immer wieder, fangt ganz früh an, ja, mit den Menschen zu reden, auch wenn auch weniges feststeht. Wir hatten jetzt, der letzte Podcast war mit Julia Antoni, Geschäftsführerin der Stadtwerke Oberursel. Ganz klein, Taunus, gut situiert so. Aber auch sie sagte, sie haben irgendwie dieses Prinzip Bild in Public da sozusagen verfolgt. Also sie gehen da bewusst auch in diese Veranstaltung rein, ohne zu wissen, was passiert. Macht ihr ähnliche Dinge auch? Oder geht ihr auch früh rein in die Kommunikation mit den Menschen?
Also wir machen es zurzeit noch überwiegend reaktiv. Also wenn sich jemand bei uns meldet, gehen wir auf ihn zu. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch aktiv verkaufen. Also da, wo wir Leads haben, wo wir merken, es interessiert sich einer, da gehen wir natürlich hinterher, vereinbaren Beratungsgespräche, haben unsere Energieberater auf der Straße, und das sind mehrere Dutzend, die da unterwegs sind. Und es wird darüber hinaus, da denken wir gerade mit den Partnern hier in Berlin drüber nach, es wird eine neutrale Beratungsstelle geben, denn es geht um Vertrauen. Mhm. Und wenn wir kommen, ja, dann sagen alle, ach, guck mal, die Gas aktiv, wir was verkaufen.
Genau. Mhm.
Am Ende wollen wir aber, dass das Ding gelingt. Und dann braucht es vielleicht die gemeinsame Mühe, so eine Beratungsstelle aufzumachen, um zu sagen, es gibt einen neutralen Ansatz, der ist nicht interessengeleitet, da kannst du dich informieren.
Bin ich eigentlich zu naiv, wenn ich mir jetzt mal folgendes Bild vorstelle? Also ich habe jetzt gerade diese Prüfgebiete vor der Nase und ich habe ein eigenes Angebot an Wärmepumpen, an PV-Dächern, an Steuerungs-, also HEMS-System sozusagen und Speichern etc. pp. Und man versucht es nicht nur zu verkaufen, sondern vielleicht ein ganz anderes Konzept zu fahren, weil Menschen irgendwie vielleicht auch eine Scheu haben, sich Geld von der Bank zu holen und wie verschuldet zu sein, dann möchten die vielleicht lieber ein Leasing-System irgendwie machen. Da gibt es ja auch irgendwie PV-Anbieter, die sowas machen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, sowas auszurollen und zu sagen, wir verleasen jetzt ganz viele Wärmepumpen und PV-Dächer, gucken dann, wo sich da Ballungen ergeben? Und in der nächsten Stufe, weil wir denken ja sehr langfristig und an langfristige Kundenbindungssituationen auch, bauen wir vielleicht dann 2040 oder 2045 erst ein Netz, wenn wir festgestellt haben, da sind jetzt toll mal 100 Leute, die von uns allen eine Wärmepumpe genommen haben und jetzt können die vielleicht irgendwann auch mal sinnvoll an so ein Netz, also wenn es sich jetzt wirtschaftlich lohnt. Ist das zu naiv gedacht oder sind solche Gedanken durchaus nachvollziehbar?
Ja, vielleicht ja. Also ich habe da sehr unterschiedliche Beutetypen auch vor den Augen. Also wenn ich mal an PV-Wärmepumpe denke, dann denke ich an das Einfamilienhaus oder vielleicht auch maximal Reihenhaus. Wenn ich an diese Prüfgebiete denke, dann denke ich an den typischen Berliner 4-5-Geschosser, wo ich ein Gebäude habe, wo 250 Leute wohnen oder 250 Einheiten mit 500 Leuten wohnen. Das sind die Brocken, die wirklich schwierig sind.
Ja, okay. Ja, stimmt. Vor meinem geistigen Auge war noch eher ein Familienhäuser wie immer. Es ist tatsächlich.
Du wohnst ja an der Kantstraße. Ich glaube, da hast du kein Einfamilienhaus, oder?
Nein, nee, ich wohne hier nicht. Ich sitze hier nur in einem
Mehrfamilienhotel.
Mietetablissement, in einem Mehrfamilienhotel. Genau. Wohnen tue ich in Lübeck. Aber da ist sozusagen das Verhältnis. Also jetzt hattest du gesagt, wie viel, was waren es, 20% oder 30% Einfamilienhäuser in Berlin vom gesamten Bestand? Ich würde vermuten, in Lübeck sind es mehr Einfamilienhäuser.
Das glaube ich auch, ja.
Das glaube ich auch, ja. Ja, aber Matthias hat eben genau den Punkt getroffen. Diese Gebiete mit den etwas größeren Wohnblocken, wie versorgen wir die nachher? Ne? Das ist sicherlich nachher die Kunst dabei. Gerade 70er Jahre Bauten wird nicht ganz einfach werden.
So große Wärmepumpen gibt es nicht, dass man irgendwie an so ein 250-Einheiten-Haus einfach nur eine Wärmepumpe ranschraubt.
Ah, es gibt schon große Wärmepumpen. Ich habe letzte
Genau.
Woche eine angeguckt, die hat 20 MW gehabt, also da kann man schon ein bisschen was machen.
Oder die Rheinenergie sogar, die baut ja auch nicht kleine, ich weiß jetzt nicht den Wert, aber da wird halt der ganze Rhein runtergekühlt, damit es hier warm wird in Köln. Thomas, ich denke immer die ganze Zeit noch nach, ist Vertrauen in eurem Geschäft eigentlich ein Thema? Ich denke immer nur, die sind alle eh froh, wenn du denen eine Wohnung hinstellst. Die wollen gar nicht mitgenommen, abgeholt werden, sondern einfach nur sagen, hier, deine Wohnung, bezahlbar und der Rest ist mir egal. Oder sehe ich das falsch? Du musst mit, wenn da Diskussionen in der Politik sind zum Thema Wärmewende, Gebäudeenergiegesetz, ist das was, was euch dann auch in der Projektentwicklung irgendwie beeinflusst?
Ja, natürlich. Wir brauchen ja Zuverlässigkeit. Wenn wir heute anfangen, ein Gebäude zu planen, dann werden wir wahrscheinlich in ein bis eineinviertel Jahr eine Baugenehmigung haben. Und wenn wir es heißt, das GEG bis dahin auf den Kopf gestellt ist, dann kann es eben sein, dass das, was wir da eingeplant haben, nicht mehr gesetzeskonform ist.
Klar, also ihr braucht Vertrauen, das ist mir klar, aber ich denke jetzt nochmal so an eure Klientel, an die Menschen, die quasi in euren Quartieren dann wohnen. Müsst ihr da vertrauensbildende Maßnahmen, frühe Mitnahme beim Thema Wärme, beim Thema CO2, müsst ihr gar nicht.
Nein, also wie gesagt, wir bauen nach den gültigen
Ja.
Standards.
Mit dem Satz, genau, okay.
Genau. Und jetzt ist viel wichtiger, dass ich ein tolles Bad habe, eine schöne Dusche da reinbauen.
Verstehe, verstehe.
Einen schönen Bummel. Sag mal, Peter, Matthias, ich habe noch mal eine Frage. Tiefengeothermie. Wir hatten neulich mal eine Firma hier, die hat uns das mal gezeigt, was damit möglich ist. Ist das etwas, was man auch in Berlin hier weiterdenkt oder woanders, Peter?
Tiefengeothermie ist auf jeden Fall eine Technologie, die sich enorm weiterentwickelt hat die letzten Jahre. Jetzt bin ich aber kein Geologe, um dir sagen zu können, ob Berlin jetzt hier geeignet ist oder nicht. Die Anlagen, die ich kenne, die liegen alle im oberbayerischen Molassebecken, also sprich um München herum, oder eben im Rheingraben. Beide Varianten sind am Ende des Tages wirtschaftlich darstellbar, wobei im Rheingraben das besonders interessant ist, weil die das heiße Wasser quasi nur als Nebenprodukt fördern und im Wesentlichen eben Lithium gewinnen wollen. Und damit habe ich sozusagen eine Bohrung. Und die im Rheingraben ist also tiefer als wie die in München, damit ein bisschen teurer. Aber ich habe dafür natürlich auch zwei Erlösquellen, nämlich das eine ist praktisch die Fernwärme, die ich dann eben in dieser Umgebung bis rein nach Frankfurt zur Verfügung stellen kann, und eben Lithium. Wie gesagt, ich bin kein Geologe und kann das jetzt nicht über Berlin sagen, aber grundsätzlich ja. Ich würde für Berlin aber jetzt eher so oberflächennahe Geothermie, was weiß ich, 50 oder 100 Meter bohren, das würde ich dafür erstmal interessanter erachten. Ich glaube auch, dass das Risiko erstmal kleiner ist, weil einfach die Investitionskosten niedriger sind als bei diesen großen Bohrlöchern.
Also ich glaube, für uns als Bauträger ist das ziemlich uninteressant. Also da kommen ja Rieseninvestitionskosten und eben auch, die brauchen richtig Abnehmer. Ne? Das sind ja
Ja,
tausende Wohnungen,
ja,
die
ja,
da. Deswegen auch Matthias, ist das bei euch ein Gedanke?
ja. Ja, absolut. Wir sind mit Geothermie in Berlin gut unterwegs. Also das jüngste Projekt, wo wir gerade fertig gebohrt haben, haben 100 Bohrungen an 99 Meter, das Projekt Station in Pankow. Also das werden wir auf Basis Geothermie heizen und auch kühlen.
Sorry, Matthias, das wäre für mich immer noch diese oberflächennahe
Das ist
Geothermie.
oberflächennah. Also in
Die anderen Dinge, die
oberflächennah
wir genannt haben, die
geht's.
sind irgendwie 3, 4, 5 Kilometer tief, ja?
Also oberflächennah geht bis 99 Meter, ist eine Definitionssache. In Brandenburg geht es bis 200 Meter. Also das wäre ganz leicht, das zu ändern. Plädieren wir schon lange für. Haben wir einfach bessere Effizienz.
Das ist das Bergbaugesetz, ne?
Ja, und ab 99 Meter greift dann das Bergamt in Cottbus auf Berlin zu. Berlin hat gerade alle bergrechtlichen Genehmigungen beantragt und auch bekommen. Es fahren jetzt die ersten Rütteltrucks durch Berlin, die gerade die Seismik machen. Also wir machen gerade eine 3D-Seismik, wo getestet wird, wie ist der Untergrund, wo kann man was finden. Und dann haben wir mitteltiefe Geothermie 1500, 2000, 2500 Meter und tiefe Geothermie ca. 4000 Meter in Berlin. Da gehen wir ran. Die ersten Studien und Untersuchungen sagen, dass wir damit bis zu 20% des Endenergiebedarfs für Wärme in Berlin decken können. Also wir sind ein mittelgutes Gebiet, nicht hervorragend, aber auch nicht völlig abgehangen. Und ein Beispiel aus der benachbarten Landeshauptstadt Potsdam zeigt, dass man auch fündig werden kann. Die haben auf 1700 Meter 5 MW gefunden. Also das Thema läuft in der Region schon. Es kommt eben darauf an, wie schnell ist diese ganze Genehmigung, die Seismik und dann die Umsetzung.
Thomas, so tief geht ihr noch nicht mit den Tiefgaragen, aber vielleicht einfach ein bisschen tiefer noch machen, dann könnt ihr selber in das Geschäft ein bisschen einsteigen.
Ja, das überlasse ich lieber Matthias.
Die Investitionen sind, glaube ich, nicht ohne. Ne? Gerade bei der tiefen Geothermie, da hat man dann schnell viele Taler pro Meter, die da reingehen.
Das ist auch eher ein kommunales Thema, beziehungsweise ein Versorgerthema. Da haben wir nichts dran zu schaffen. Ne? Also die normale Geothermie haben wir natürlich auch untersucht. Und da ist im Preisvergleich natürlich die Luftwärmepumpe deutlich vorne. Ne?
Ja, vielleicht mal so, weiß nicht, so eine Top-5-Hitliste von euch. Fangen wir vielleicht mal bei Matthias nochmal an. Wenn du sagst, meine Top-5-Punkte, von denen ich mir wünsche, dass sie umgesetzt werden, damit ich mein Geschäft besser machen kann, kannst du dir die so schnell aus dem Ärmel schütteln?
Ich fange mal an, mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht bis 3 kriegen wir vielleicht hin.
Ja.
Also ich wünsche mir tatsächlich Bürokratieerleichterung. Ich hatte das eben schon mal gesagt, diese Geothermie, beispielsweise diese 100 Meter, das ist willkürlich gesetzt, das kann man relativ schnell abschaffen. Das ist mal so ein Bürokratiebeispiel, dass wir die Wasserschichten schützen wollen. Selbstverständlich, das werden wir tun. Das war mal der Hintergrund, aber es spielt aus meiner Sicht heute gar keine Rolle mehr. Dann brauchen wir von der Politik, und da denke ich insbesondere an die Bundespolitik, natürlich verlässliche Rahmenbedingungen. Ein GEG einführen und zu sagen, ich schaff's wieder ab und braucht dann noch 2 Jahre und man weiß nicht, ob das bleibt oder doch kommt oder vielleicht schärfer wird oder nur halb so scharf, ist tödlich. Da passiert 2 Jahre nichts. Die Zeit verlieren wir am Anfang. Die wird uns 2045 fehlen, diese 2 Jahre, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da mehr Kontinuität drin zu haben, auch nicht so leichtfertig Versprechungen machen, wäre total wichtig. Das waren jetzt schon 2 Punkte und drittens, ich wünsche mir ein Anspringen der Konjunktur, damit mehr gebaut wird, damit wir die Wohnungsnot hinkriegen hier oder gemanagt kriegen. Und wenn mehr gebaut wird, wird mehr erneuert, dann kriegen wir auch die Energieversorgung schneller umgeschlagen. Dann können wir alte Dinge abschalten, neue einschalten. Da kommen wir auch ein ganzes Stück voran und ich belasse es einfach mal bei diesen 3.
Der letzte war ja schon so ein Thomas-Punkt, mehr bauen.
Mehr bauen, ja genau. Dann ist das doch die direkte Flanke rüber zu Thomas. Was sind denn so deine 3 bis 5, sage ich jetzt mal?
Die ersten beiden Punkte komme ich natürlich mit, beim dritten sowieso.
Ja.
Also Verlässlichkeit ist bei uns ein ganz großes Thema. Das hat in den letzten Jahren echt gelitten. Dann würde ich mir wünschen, dass man sich über den Bestand noch ein bisschen mehr auseinandersetzt. Dass man den Eigentümern das erleichtert, sich dort Informationen zu holen. Und ich würde mir auch für den Bestand eine bessere Förderung wünschen. Wie gesagt, im Neubau können wir ja alles machen, da haben wir alle Möglichkeiten, aber im Endeffekt werden wir das Rennen nur über den Bestand lösen, nicht über Neubau.
Ja. Peter?
Ich bin Thomas erstmal dankbar, dass er den Bestand so nach vorne geschoben hat, weil ich sehe es genauso und Bestand ist schwieriger als wie Neubau. Ich möchte aber noch einen Wunsch hinzufügen, was ich mir wünsche oder was mein Top-Kandidat wäre, das sind einfach positive Beispiele, wo man eben sieht, es funktioniert, weil damit kann ich ja Inspiration, Attraktion, Begeisterung, vielleicht sogar Emotion wieder auslösen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der uns in der ganzen Transformationsgeschichte ziemlich abhanden gekommen ist, durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn man für etwas begeistert ist, wenn man etwas gut findet, dann ist auch viel leichter, dieses Thema mitmachen, nach vorne zu schieben. Und ich glaube, wir brauchen wieder viel mehr Mitmacher und weniger Bedenkenträger, um einfach mal das ein oder andere neu auszuprobieren. Tiefengeothermie oder Geothermie ganz allgemein ist so ein Punkt oder viele andere Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Und deswegen wünsche ich mir positive Beispiele, wie wir sie versuchen, eben auch beim House of Energy zu generieren.
Verlässlichkeit und positive Beispiele. Also Verlässlichkeit, glaube ich, das höre ich auch ganz oft und ich kann diese Sehnsucht auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte gerade, bevor wir hier reingegangen sind, auf YouTube, da gibt es Matthias vom RBB, so von 1979, Berlin 1979. Und da diese Ruhe, die da ausgestattet, also diese, manchmal habe ich auch so eine Sehnsucht und denke dann auch, ja, ich bin halt auch schon ein bisschen alt, nachdem man sich da irgendwie wieder so ein bisschen zurücksehnt. Da war halt alles irgendwie noch klarer. Aber wir leben nun mal in einer unzuverlässigen Welt und versuchen da irgendwie das Beste hinzubekommen. Matti, dann sind wir durch, oder?
Wir sind durch, ja. Ich habe aber insgesamt, ja? möchte ich auch sagen, was ich immer toll finde an den Gesprächen, die wir führen, wir lernen ja unheimlich viel. Ne? Jetzt gibt es wieder neue Perspektiven irgendwie und ich habe nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie frustriert seid und sagt, jetzt werfe ich den Beppel hin und ich habe keinen Bock mehr auf den Cheat, sondern nehmt die Herausforderungen, ja, könnt ihr auch bezeichnen, aber ich hatte so die ganze Zeit auch den Eindruck, ihr habt schon Bock auf das, was ihr macht. Das freut mich sehr, ehrlich gesagt. Insofern vielen so Dank.
Ja, dann sagen wir mal Tschüss und vielen Dank, dass ihr euch so am späteren Abend noch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr habt auch Anschlusstermine. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank in die Runde und bis zum nächsten Mal irgendwo, irgendwie und irgendwann.
Irgendwann.
Genau. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Gerne zurück.
Danke. Tschüss.
Ciao. Ciao. Tschüss.